Experience holiday cheer at Tanger Outlets with savings up to 70% off your favorite brands. From fragrances to accessories and the latest styles, discover the best gifts for everyone on your list. Save big at Nike Factory Store, Michael Kors, Under Armour, Coach, Polo Ralph Lauren, Kate Spade New York, and so many more. Unwrap the best at Tanger Outlets. Hundreds of brands, endless gifting options. Plan your trip at Tanger.com.
Auf meiner Game Awards Spielewunschliste fehlt ein Spiel, von dem wir gar nichts gesehen haben, nämlich das neue Battlefield. Was ist eigentlich mit dem neuen Battlefield? Und weil das in der 5,5 Stunden Game Awards Show keine Zeit bekommen hat, machen wir es halt jetzt. Wundern wir uns laut einfach mal, was ist los mit dem neuen Battlefield? Und dazu habe ich kompetente Gäste. Zunächst mal, hallo Paul.
Hallo.
Unser Shooter-Afficionado, Delta Force-Tester und Battlefield-Fan.
Ja, doch.
Kann man schon sagen.
Richtig, ja.
Genau. Und dann haben wir noch jemanden zugeschaltet, der wahrscheinlich, ich kenne niemanden, der in seinem Leben mehr Battlefield gespielt hat und mehr über Battlefield gemacht hat. Fabian Siegesmund, grüß dich.
Das bin ich. Hallo, ich grüße euch alle. Schön, dass ich zumindest virtuell da bin.
Jetzt sehen wir dich auch erstmal. Ich habe die ganze Zeit nur gehört. Gut siehst du aus.
Moin. Achso, es hat sich nicht viel verändert. Ich bin natürlich ein bisschen älter geworden. Deshalb hier mein Schießeisen. Aber ansonsten, ich sitze immer noch mitten im Gefecht und habe immer noch Spaß an Geballer. Hier steht nicht Bayern, Digga.
Sondern
Bayern, Digga, das ist das Söder-Shirt.
Bayern. Ja, genau.
Ich muss auch direkt sagen, Fabian, für mich schließt sich hier in dieser Sekunde gerade ein ungefähr 13 Jahre alter GameStar-Kreis. Denn deine damaligen Battlefield 3 GameStar Hilft Videos haben mich mit GameStar-Fan gemacht.
Ah.
Ja.
Siehst
und
du mal.
Jetzt sitze ich hier und darf mit dir über Battlefield quatschen. Das ist
sehr geil. Das freut mich sehr.
Full Circle einmal.
Da mache ich auch direkt mal Werbung für mich selbst, denn ich habe ja auf meinem Kanal, auf meinem YouTube-Kanal, der einfach nur Siegesmund heißt, gerade so eine Reihe, weil ich tatsächlich jetzt seit 20 Jahren im Geschäft bin. Ich habe im April vor 20 Jahren bei der GameStar angefangen und mache da jetzt so einen Rückblick. War schon in meiner GameStar-Zeit und in der High-Five-Zeit und so. Also wer da noch ein bisschen nostalgisch werden will, der kann sich das gerne angucken. Denn ich werde es auch, wenn ich es gucke. Und ja, das ist sehr nett. Gerade so Begegnungen wie mit uns jetzt gerade habe ich da in den Kommentaren jetzt in letzter Zeit immer wieder gehabt. So irgendwie, ach damals vor 15 Jahren, ich habe deine Tutorials gesehen oder so und das waren noch Zeiten. Und das waren noch Zeiten, ist ja jetzt ein gutes Stichwort.
Du nimmst mir quasi die Überleitung schon aus dem Munde, ja, weil es soll jetzt hier auch nostalgisch werden. Wir können euch leider nicht so viel handfestes Neues über das nächste Battlefield sagen, weil sie halt nicht viel gezeigt haben. Aber ich würde von euch beiden gerne mal wissen wollen, wo euer Herz in Sachen Battlefield gerade so steht. Vielleicht Fabian als erstes. Wie ist es denn bei dir so? Ist denn die Leidenschaft zu Battlefield gerade eben noch so stark wie früher bei dir?
Kurze Antwort, nein. Die lange Antwort ist lang.
Ja, wir haben ja Zeit.
Ja, geil. Also ich bin ja wirklich mit Battlefield innig verbunden. Einmal wegen meiner GameStar-Zeit und dann aber auch noch wegen meiner Nach-GameStar-Zeit. Denn als ich mit GameStar aufgehört habe, bin ich ja dann zu Studio 71 gegangen und habe gleichzeitig meinen eigenen YouTube-Kanal aufgemacht mit dem Ziel, eben auch weiterhin die Tutorials zu machen, die ich vorher unter dem Titel GameStar Hilft gemacht habe. Und da hat mir damals EA Deutschland bei meinem Start in die Selbstständigkeit ordentlich unter die Arme gegriffen, weil die gesagt haben, ja cool, wir sponsern dir diese Tutorials, denn das ist ein kompliziertes Spiel. Man kennt dich als Experte in dem Bereich. Wir sponsern dir die Videos und dann kannst du die auf dem Niveau machen, wie du das vorher eben bei der GameStar auch gemacht hast. Weil ich natürlich schnell gemerkt habe, okay, mal so ein Battlefield-Tutorial zu machen, das war schon zu GameStar-Zeiten schwierig. Ich musste die ja bei der GameStar irgendwann einstellen, weil es hieß, ey, du blockierst 4 Tage lang den Videoschnitt und dich selbst. Das ergibt so keinen Sinn.
Das war seiner Zeit voraus einfach, muss man sagen.
Ja, ist kein Witz. Also Jahre später hat mir René Häuser gesagt, ey, wüssten wir jetzt, wie YouTube funktioniert, so also, hätten wir es damals schon gewusst, hättest du bei GameStar bleiben können, hättest du den ganzen Tag Battlefield-Tutorials gemacht. Ja, schade. Na, jedenfalls hat mir dann eben EA Deutschland tatsächlich da meinen Einstieg in die Content-Creatorei da quasi da sehr, sehr geholfen und haben das auch die nächsten Jahre immer wieder gemacht. Also ich habe angefangen mit meinem eigenen Kanal mit Benfeed 4, dann kam eins, zwischendrin war ja noch das Cops and Robbers, ich weiß schon nicht mehr, Hardline. Dann Battlefield 1, Battlefield 5 und jedes Mal habe ich für EA Deutschland die Tutorials gemacht. Das hat mir immer die Miete gesichert für ein halbes Jahr. Das war immer top. Und bei Battlefield 2042 das Gleiche. Zumindest fing es so an. Und ich musste nach dem ersten Tutorial sagen, es tut mir leid, unterm Strich sind diese Videos, die ich hier mache, ja auch immer Werbung. Es stand auch immer Werbung dran, denn das musst du ja nach deutschem Recht so machen. Wenn du für ein Video bezahlt wirst, ist es automatisch Werbung. Und musste EA Deutschland sagen, es tut mir leid, ich kann dafür jetzt keine Werbung machen, weil es einfach nicht gut ist. Mhm. Es gab ja da zwischendrin auch noch lange Jahre seit Battlefield Hardline das EA Game Changer Programm, bei dem sie eben Battlefield Content Creator oder eben Experten wie mich dann eben eingeladen haben und immer wieder schon frühzeitig neue Stages von neuen Battlefields gezeigt haben, immer Feedback eingeholt haben, was ist richtig, also wirklich auch sehr kleinteilig, sind die Nachladezeiten richtig, wie findet ihr die Zerstörung und so weiter. Und das war eben für alle Beteiligten sehr geil, weil die natürlich Expertenfeedback bekamen, so richtig nah an der Community dran. Wir als Content Creator kriegten ganz früh schon geiles Material und unsere Zuschauer natürlich dann geile Videos. Also das war, da waren wirklich alle happy. Und das wurde eingestellt nach Battlefield 5 oder noch in der Schlussphase von Battlefield 5. Mhm. Ich weiß auch noch, ich bin da auch nicht so, glaube ich, bei dem amerikanischen EA-Kollegen positiv in Erinnerung geblieben, weil damals bei Battlefield 5, wir erinnern uns vielleicht ans Pacific-Update, mit dem das Spiel ja eigentlich fertig war, hat EA dann viele Änderungen ins Spiel gebracht, die nicht gut waren. Also die haben die Time-to-Kill verändert, da gab es diese Fliegerfaust, mit denen du einfach jedes Flugzeug sofort vom Himmel holen konntest. Und anders als in den Game-Changer-Treffen vorher, hieß es, das ist das Update, das geht morgen online, ob es euch gefällt oder nicht, ist uns egal, macht jetzt bitte Videos und findet's gut.
Ja.
Und dann habe ich damals gesagt, ey, also ihr macht jetzt gerade den Sinn dieses Game-Changer-Programms kaputt, indem ihr uns ja doch einfach Sachen vorwerft und das ist es. Und ihr wartet ja gar nicht unser Feedback ab.
Ja.
Da wäre ich um ein Haar aus dem Programm rausgeflogen, aber dann haben sie es tatsächlich auch beendet. 3 Monate später mussten sie die Änderung wieder rückgängig machen, aber weil es dieses Programm nicht mehr gab, hat eben bis zum Release niemand aus der Community Battlefield 2042 gesehen. Mhm. Und so konnte das passieren.
Paul, du warst da jetzt nicht so hinter die Kulissen involviert in irgendwelchen Game-Changer-Programmen, aber wie ist denn so dein Gefühl zu Battlefield 2042?
Ja, Griff ins Klo generell. Also, ich habe mir jetzt nochmal die Trailer von damals von Battlefield 2042 angeschaut und einen YouTube-Kommentar darunter, den fand ich sehr, sehr gut. Das ist, als guckt man das Hochzeitsvideo seiner Eltern, nachdem die Scheidung durch ist. Und irgendwie so war's.
Das hittet aber close to home.
Ey. Ich fand das war leider ein bisschen sehr akkurat. Also die Trailer damals haben mich echt ziemlich begeistert so für 2042. Sah cool aus. Sie haben gesagt, okay, hier, es gibt Chaos, Fahrzeuge, Soldatenschlachten wieder, unterschiedliche Settings oder groß abwechslungsreiche Maps. Tja, und dann haben sie das Ding halt voll vor die Wand gefahren. Mhm. Also durch verschiedene Entscheidungen. Operator ganz vorne mit dabei, halt Sachen, die niemand in einem Battlefield haben wollte.
Sag. Ja, sie haben ja vor allem in diesem Trailer diese Rende-Zug-Szene drin.
Ja, mit dem Panzerfaust-Flugzeug.
Genau, ja. Das war ja, stammte noch aus Battlefield 3. Das ging damals viral mit dem Typen, der aus dem Jet aussteigt und dann mit in den Verfolgerjet mit der Panzerfaust abschießt. Und das hatten sie in den Trailer eingebaut. Und da kriege ich jetzt auch schon wieder Gänsehaut, weil es halt wirklich geil war. Und die ganze Menge, die das damals live gesehen hat, wirklich auch ausgeflippt ist, weil sie dachten, geil, das ist so ein richtiger Fanservice, das ist ein richtiger, wie es ja auch damals irgendwie die Werbetrommel sagte, ein Liebesbrief an die Community. Mhm. Und da kommt das Spiel raus und das ist das komplette Gegenteil.
Total. Ich habe es jetzt vor ein paar Tagen nochmal gespielt. Nochmal, na, wie war das denn nochmal? Und habe auch da gesehen, okay, ich hatte unter 100 Stunden Spielzeit darin. Das ist, glaube ich, das einzige Battlefield, das ich besitze, mit unter 100 Stunden Spielzeit.
Ja.
Und jetzt mittlerweile, also es ist ein...
Sie haben ja dann schon noch mal einiges dran geändert.
Genau, also man kann das spielen und Spaß dabei haben. Ich habe jetzt auch kurz vorher Delta Force gespielt, da habe ich auch ein Testvideo zu gemacht. Weil das ja dann auch hieß, ja, vielleicht Battlefield-Konkurrenz, muss ich ganz hart sagen, nein. Denn Delta Force kopiert halt eins zu eins einfach das, was Battlefield 2042 gemacht hat. Und das war der schlechteste Teil der Reihe. Von daher hat Battlefield 7 oder Battlefield 2025, wie auch immer, sehr große Chancen, sich den Thron einfach wieder zu schnappen, wenn sie eigene Ideen haben.
Das führt mich schon zu meiner nächsten Frage. Was wären denn, sagen wir mal, drei Dinge, wenn ihr jetzt nicht drei habt, ist auch egal, aber was wären denn Dinge, die eurer Meinung nach ein neues Battlefield unbedingt haben muss?
Also ganz vorne für mich mit dabei ist eine Atmosphäre, die so dicht wie in Battlefield 1 war. Weil das, finde ich, hat kein anderes Battlefield so gut hingekriegt wie dieser richtige Dreck wie in Battlefield 1. Das habe ich, als es rauskam, sehr viel gespielt. Mit dem lieben Riem, wie der auch hier gerade im Chat ist. Moin. und da kommt für mich bis heute kein anderer Multiplayer-Shooter generell an diese tolle Atmosphäre ran. Man fühlt sich halt wirklich mitten im Geschehen. Das Voice-Acting ist der Hammer. Und ja, für mich wäre die Nummer eins tatsächlich eine Schlachtfeldatmosphäre, eine richtige, dreckige Schlachtfeldatmosphäre.
Fabian?
Ja, und da gehört für mich auch, spielt für mich auch die Zerstörung mit rein. Ich finde, das Zerstörungssystem von Battlefield hatte seinen Höhepunkt bei Bad Company 2. Das fühlte sich da irgendwie immer noch am besten an. Und dann ist es gefühlt, oder vielleicht war es da auch einfach am neuesten. Und dann ist es mit der Zeit irgendwie immer weniger geworden. Und in 2042 habe ich das so gar nicht mehr gemerkt. Das wäre also was, was für mich auf jeden Fall auch wieder reingehören würde. Aber ich würde sagen, und ich würde EA und DICE empfehlen, wirklich mal Leute in den Raum zu holen, die Battlefield kennen. Das sagt man ja auch irgendwie 2042 nach, dass es ein komplett neues Team gewesen wäre. Und das merkt man auch so ein bisschen. Die haben ohne Not das Spiel neu erfinden müssen und deshalb das erste Jahr lauter Sachen nachreichen müssen, die eigentlich eh zu Battlefield gehören. Aber es hat offensichtlich keiner gewusst. Ein paar Leute in den Raum tun und fragen, okay, was fandet ihr in den letzten Battlefields alles geil? Denn ich finde, jeder neue Teil hatte so ein, zwei Elemente, die es vorher nicht gab und nachher auch nicht mehr gab, die aber geil waren. Und da müssen wir mal überlegen, okay, was davon nehmen wir jetzt alles und packen es mit rein? Also wo wir gerade hier den Zeppelin sehen. Also
der Titan! Der Titan-Modus, Mann!
Der Titan! So, dankeschön, der Titan-Modus. Ich fand 2142 gar nicht mal so geil, weil so Laser und
Blue... Ich fand, es war das Geilste,
aber... Titan-Modus war der Beste. War der beste Modus, den Battlefield je hatte. Ja. Also, aber jetzt zum Beispiel Battlefield 5, dieses, dass du an vorgegebenen Punkten halt so Barrikaden bauen konntest, zum Beispiel. Das gab's vorher nicht, das gab's nachher auch nicht mehr. Ich dachte zuerst, hä, was soll der Scheiß? Aber das hat gut funktioniert und das hat da Stimmung gemacht. Also das fand ich schön. Hätten sie gerne beibehalten oder können sie gerne wieder machen.
Wie ist das denn, also das Klassensystem ist für euch beide auch nicht verhandelbar, oder?
Ja, definitiv. Für mich.
Beziehungsweise die Soldaten sollen halt wieder aussehen wie Soldaten.
Ja.
Und eben nicht der Weihnachtsmann und der Typ mit dem Katana auf dem Rücken und so ein Quatsch. Ja. Das, was ja Delta Force jetzt auch wieder macht, sondern ich will, und was sie übrigens im ersten Trailer auch gar nicht so gezeigt haben, ne? Im Battlefield 5 Trailer, ich erinnere mich noch, was das für eine Aufregung war. Eine Frau, warum hat die blau im Gesicht? Warum hat die nur einen Arm? Das ist ja alles völlig unrealistisch. Im 2042-Trailer waren es dann alles gesichtslose Kämpfer in grauen Overalls. Das fertige Spiel war ja viel schlimmer, in Anführungsstrichen, als der Trailer zu Battlefield 5.
Ja, total. Im fertigen Battlefield 5 hat man dann gar nichts mehr von dieser krassen Customization gespürt, weil halt alle gesagt haben, nö, ich customize meinen Charakter halt einfach so, dass ich ihn schön finde als Soldat auf dem Schlachtfeld. Also da gab es kaum was Buntes. Und mit
20 und es müssen halt auch wieder Armeen gegen Armeen kämpfen und nicht Weihnachtsmann Boris gegen Wald Boris.
Ja, also klar, dass du halt dass du es theoretisch ohne HUD spielen kannst, weil du einfach an Uniformen siehst, das ist ein Böser.
Ja.
Oder ein Gegner, so was.
Aber dann drehe ich die Frage mal um, weil ich merke schon, ihr habt jetzt einige Sachen, die ihr nicht wiedersehen wollt. Was wären Sachen, die Battlefield, das nächste Battlefield, keinesfalls wiederholen sollte? Also nicht dieses übertriebene Customization-Kasperle-Theater. Noch was, was euch auf den Senkel geht?
Naja, es war natürlich in erster Linie das ganze Operator-Gedöns.
Ja.
Und darauf basierend fehlte eben auch die Notwendigkeit der Spieler miteinander zu interagieren. Also das weiß man, viele wissen das wahrscheinlich gar nicht mehr. In Battlefield 1942 gab es ja schon die Möglichkeit, dass der Sniper im Fernglas irgendwo guckte und wenn du zeitgleich in einem Geschütz saßt, konntest du sehen, wo deine Schüsse einschlugen, die du sonst nicht sehen konntest.
Ja.
Und eben so Sachen, dass du wirklich einen brauchst, der Munition verteilt und einen brauchst, der heilt. Und nicht so, jeder kann alles.
Macht aber dann gar nichts.
Jetzt auch wieder. Ja. Und macht dann aber nichts, genau, weil sie alle nur gucken, wie mache ich am meisten Punkte.
Ja.
Ich kann verstehen, warum Entwickler das ungern machen, weil das halt kompliziert ist. Ich meine, das war ja auch die Basis von GameStar Hilft und die Basis meiner Tutorials auf meinem eigenen Kanal, dass EA erkannt hat, okay, es ist halt schon viel komplizierter als ein Call of Duty, also müssen wir es erklären. Und dass Battlefield mit der Zeit halt immer einfacher wurde, damit möglichst viele Leute ohne große Einstiegshürde da reinkommen.
Ja.
Und das müssen sie sich halt wieder trauen.
Wir haben gerade im Chat schon diverse interessante Beiträge hier. ASD Ryan hat noch Vorschläge, was er da wieder drin haben will, nämlich zum Beispiel Battlefield 3 Maps sollen zurückkommen. Ansonsten hier gutes Waffenbalancing und, was haben wir hier von Suravelisches will, Hardcore-Mode möchte ich. Hardcore-Mode? Anyone?
Ist für mich immer, also Hardcore-Mode war nett, aber ich habe mir dann immer andere Spiele gesucht, weil ich mit dem Hardcore-Mode im Battlefield einfach nicht so viel anfangen konnte. Für mich ist Battlefield ein ziemliches, auch wenn es kompliziert ist, ein ziemliches Casual-Spiel eigentlich, wo ich abends so ein paar Runden zocken kann. Gehe ich jetzt mit meinem Squad rein, mit meinen 4, 5, 6 Leuten, je nachdem, wie viele dann in einen Squad rein können, wo wir zusammen halt auch was reißen können. Und das hat mir auch sehr in 2042 gefehlt. Es war so beliebig irgendwie. Also man hat sich nicht so gefühlt, als würde ich mein Squad jetzt irgendwie was reißen können. Mhm. Ich kann es gerade nicht so genau benennen. Aber ja, so ein Hardcore-Mode kann dann gerne mit rein, würde ich auch mal spielen, aber ist für mich jetzt nicht der Main-Pull von einem neuen Battlefield. Das, also wenn ich Hardcore-Shooter zocken will, dann eher sowas wie Hell Let Loose oder Rainbow Six oder weiß ich nicht.
Ja, Fabian, hast du den Hardcore-Modus früher viel gespielt?
Bad Company 2 habe ich praktisch nur im Hardcore-Modus gespielt. Mhm. Was aber weniger daran lag, dass ich unbedingt ein Spiel wollte, wo man direkt tot umfällt. Ich fand da nur grundsätzlich halt die Waffenbalance am besten und besser als im normalen Softcore.
Ja.
Weil ich dann schon erwartet habe, okay, wenn du jemanden mit einem Sniper-Rifle in den Kopf triffst, dass der dann halt auch umfällt. Ich will nur kurz, weil wir es im Chat gerade haben, Aromapilz sagt, es gibt ja auch keine Frauen im Krieg. Das leidige Thema mit weiblichen Charakteren in einem Militärshooter. Ich finde das gut, wenn es auch Frauen in Shootern gibt. Ich finde, Repräsentation ist wichtig. Ich habe da auch gar kein Problem mit, wenn da Leute mit einer Armprothese rumlaufen. Wenn es Spieler gibt, die eine Armprothese haben, das bedeutet denen so viel zu sagen, ach guck mal, ich kann mich auch irgendwie in dieser Spielwelt bewegen. Und da tun sie sich, glaube ich, dann auch einen Gefallen, wenn sie sagen, okay, das nächste Battlefield spielt in der nahen Zukunft. Denn Frauen beim Militär gibt's halt jetzt auch und auch in der kämpfenden Truppe. Und dann sind hoffentlich die Männer ruhig, die sich dann beschweren, weil es auch mal eine Frau an ihrer Seite gibt.
Mhm. Es ist jedes Mal, wenn ein neues Battlefield-Spiel angekündigt wird, dann hat man immer im Vorfeld einen Andrew Wilson, also hier einen EA-Chef, der dann natürlich in für Shareholder gedachten Meetings dann dieses nächste Spiel anpreist. Es wird noch größer und das ist halt das, was sich immer wieder wiederholt. Es wird noch größer und noch mehr Zerstörung geben. Also noch größere Schlachten mit noch mehr Leuten und noch mehr Zerstörung. Ist das denn eurer Meinung nach überhaupt was, wo Battlefield sich noch weiter toppen müsste? Also muss das noch mehr Leute gleichzeitig im Match haben und muss es da noch mehr Zerstörung geben? Oder ist das dann eher hinderlich für den eigentlichen Spielfluss?
Bei 2042 hatten sie ja mehr Spieler mit 128 Leuten in einem Match. Und jetzt haben sie Interview mit IGN gegenüber hat einer gesagt, ja, ich weiß jetzt den Namen leider nicht mehr, aber das war halt ein Fehltritt. So, wir machen jetzt wieder eine Nummer kleiner. Wir gehen wieder zurück auf 64 Spielende. Und das hat man bei 2042, finde ich, auch gemerkt. Es gab Teile, also es gab einige Maps, die waren sehr gut balanciert. Andere, da hattest du halt hunderte Meter weite Flur, wo einfach nichts los war. Mhm. Da musste man niemals langrennen, dass, außer wenn sie da mal sich ausgedacht haben, Mensch, da packen wir eine Zone rein. Hier zum Beispiel, die Map war, hatte schöne Häuserkämpfe auf der einen Seite und dann gab es 200 Meter Wüste und dann war da noch ein Stadion. Mhm. Und es gab einfach sehr viel Leere dazwischen und ich würde es mir wünschen, wenn sie es ein bisschen, Hunt Showdown macht das sehr, sehr gut, finde ich, das Map-Design, wo es immer mal wieder es mehrere kleine Compounds gibt, also viele kleine Areale aneinander gekettet, wo dann die Hauptkampfpunkte sind und dazwischen eben interessantes Terrain, wo es auch Deckung gibt, wo es Möglichkeiten zum Flankieren gibt. Wobei, nicht flankieren ist ja genau das Falsche. Wo es Möglichkeiten gibt, dem Gegner in die Flanke zu fallen. So.
Danke!
Ich habe mich selber erwischt.
Hat das doch was gebracht, diese Videos zu machen.
Ja, ja, genau. Ich habe und ja, also da würde ich mir vom Map-Design einen wesentlich tighteres Spielerlebnis wünschen. Also nicht eben in die Breite gehen, sondern wirklich konzentriert auf kleinere Punkte. Weniger Spieler, mehr Zerstörung, trotzdem gerne.
Mhm. Ja. Ja, mit Hunt Showdown fange ich lieber gar nicht erst an. Aber das tatsächlich.
So viel Zeit haben wir wirklich nicht.
Ja, echt. Apropos Zeit. Ich habe halt in Hunt mittlerweile über 8000 Spielstunden. Das ist mehr als in allen Battlefield-Teilen zusammen. Das heißt, also das macht wirklich so viel gut und es ist für mich ist es eben auch genau das gewesen damals, dass ich gemerkt habe, uff, das ist ja eigentlich schon ein bisschen geiler als Battlefield, weil einfach die einzelnen Fights so viel bedeutsamer sind, wenn du weißt, du stehst nicht gleich nochmal auf und rennst wieder los zur nächsten Flagge, sondern du musst das jetzt wirklich auch auskämpfen und du hast halt auch kein Maschinengewehr, sondern du hast deinen sechsschüssigen Revolver, der relativ langsam schießt und deshalb müssen die Kugeln jetzt auch sitzen. Mhm. Gut, und dann eben noch Level-Design und Sound-Design und alles. Aber ich merkte dann halt wirklich, und deshalb weiß ich auch gar nicht, ob ich Battlefield noch so unvoreingenommen entgegentreten kann, dass es vielleicht auch gar nicht Battlefields Schuld ist, dass mich 2042 so verloren hat, sondern einfach mein Interesse anders geworden ist. Und ich gemerkt habe, okay, dieses 12 Leute irgendwo im Busch, und ich muss jetzt hier überleben und jeder Schuss muss idealerweise sitzen. Das ist halt für mich viel spannender und gefühlt auch für meine Zuschauer viel spannender. Weil du halt, wenn du eine Stunde Battlefield spielst, dann wogt das natürlich hin und her und du hast diese viel besungenen Battlefield-Moments, wo ein Panzer durch die Wand bricht oder ein Heli oder ein Jet und was Geiles macht. Und das ist auch immer noch geil und das ist auch immer noch drin im Spiel. Aber du guckst es dir eine Stunde an, so ein Match, und am Ende steht's halt irgendwie 1005 zu 1000 und dann haben die mit 1005 gewonnen, aber es fühlt sich nicht so richtig an, als, ah geil, das habe ich geschafft.
Es fühlt sich immer an, als würde der Schiedsrichter das abpfeifen und nicht, als wäre jetzt wirklich der Krieg gewonnen. So.
Genau. Und bei Battlefield, bei Hunt und zum Beispiel auch bei Tarkov und anderen weißt du, okay, ich hab's rausgeschafft, ich habe vielleicht noch nicht mal die Belohnung mitgenommen, aber ich habe überlebt und eine schöne Waffe gefunden und jetzt habe ich was erreicht. Und dieses jetzt habe ich was erreicht, das hatte man bei Battlefield dann irgendwann oder habe ich dann nicht mehr gehabt.
Wir haben im Chat hier eine Nachricht von Aronir2k, der sagt, guten Abend, ich würde sagen, weniger ist mehr, 64 Spieler reicht aus, von der Mapgröße sollte man sich an Battlefield 1 orientieren. Nicht zu groß und nicht zu klein.
Finde ich schön.
Ja.
Meine liebste Map aus Battlefield 1 ist, wie heißt sie denn? Narbe von St. Quentin heißt sie, glaube ich, auf Deutsch. Mhm. Wo man eben, da gibt es ein Dorf in der Mitte und umrum so ein Hügelwall. Und es gibt eben diese verschiedenen Schlacht- oder Kampfsettings im Dorf. Da gibt es noch eine Kirche, die immer hart umkämpft ist. Dann gibt es weiter außen, gibt es dann noch irgendwie so einen kleinen Bauernhof mit einer Mühle, wo sich oben Sniper drin verschanzen. Links und rechts Panzer und Flugzeuge. Und das alles eben auf einer Distanz, wo du halt mit deinem Soldaten innerhalb von, weiß nicht, zwei, drei Minuten auch durchsprinten kannst, also wo du auch irgendwo ankommst. Das hat mich auch immer sehr gestört, dass du halt dann, ja okay, dann bin ich jetzt hier bei Flagge, im Conquest-Modus bei Flagge XY und muss jetzt erstmal, ja, ich nehme jetzt erstmal noch einen Kaffee und sprinte dann jetzt nochmal die zwei, drei Minuten zum nächsten Flaggenpunkt. Und das ist halt lahm, weil da hast du so große Pausen drin und bei einem Hand hast du zwar auch Pausen drin, aber es bleibt die ganze Zeit spannend, weil du halt von jedem Moment quasi umgenietet werden kannst. Und bei Battlefield, bei so großen Maps, freust du dich teilweise, dass du umgenietet wirst, weil du sagst, ach geil, kann ich schnell da respawnen, wo ich nicht hinlaufen.
Ja,
ja. Und jetzt habe ich mal wieder die Chance, mir direkt aus dem Spawn-Menü noch einen Heli zu schnappen oder sowas. Also wenn es mehr, ich bin jetzt kein Game Designer, aber wenn es jetzt mehr Ansporn gäbe, für meinen Soldaten am Leben zu bleiben, wäre das schon, wäre schon ordentlich. Dass man eben nicht die ganze Zeit sagt, ja, nee, komm, brauchst du mich auch nicht wieder aufstellen. Das ist ja auch noch so ein Ding, sich gegenseitig reviven, was dann ja ab Battlefield 5 oder 2042, bin mir gerade nicht sicher, konnte dein Squad dich reviven, egal ob du Medic warst oder nicht. Das fand ich auch bei BattleBit sehr witzig. Dieser Klötzchen-Shooter, der jetzt vor einem Jahr ungefähr rauskam, wo du deine Squadmates sogar noch in Deckung ziehen konntest, um sie dann zu reviven. Aber es gibt eben trotzdem nicht so richtig einen Ansporn, am Leben zu bleiben, außer die KD.
Mhm.
Und das finde ich eigentlich cool, wenn sie da gameplay-technisch, weiß nicht, vielleicht gibt es dann extra Punkte oder so, oder ich weiß es nicht. Also das finde ich auch cool. Allerdings möchte ich natürlich nicht, was du jetzt wahrscheinlich ansprechen möchtest, möchte ich natürlich nicht, dass Leute dann die ganze Zeit campen und in der Ecke sitzen und snipen.
Ja.
Das ist natürlich dann die Gefahr, die kommen könnte.
Denkt ihr denn, ein Battlefield mit Permadeath wäre realisierbar? Also dass das eine ganz andere Art von Spielstruktur ist, dass ich eben nicht ein Match habe, was jetzt, keine Ahnung, eine halbe Stunde geht oder so und dann wird alles wieder resettet, sondern dass das halt ein persistentes Schlachtfeld ist und ich kann quasi dann da reinspawnen und habe halt dann pro Tag nur ein Leben oder so. Also dass so eine Schlacht viel länger wogt und das ist
nicht nur... Also über mehrere Stunden und Tage.
Ja, oder Tage vielleicht auch.
Ja.
Und das, aber dadurch, dass dieses Überleben des eigenen Soldaten halt so viel wertvoller ist, weil ich jetzt an dieser Schlacht dann nicht mehr teilnehmen kann.
Das klingt nach einem spannenden Spiel, aber es klingt nicht nach dem richtigen Weg für Battlefield.
Mhm. Tja.
Ja, ich wollte gerade noch sagen, also, also bei Hand würde ich mir dolle wünschen, wenn KD kein Thema mehr wäre. Also wenn es einfach keine gäbe, wenn man die nicht sähe. Und die gab es auch in den ersten Jahren von Hand nicht und wurde dann auf Druck der Community eingeführt. Finde ich bei einem Spiel wie Hand Showdown gerade hinderlich, wenn du halt Leute dabei hast, die sagen, ah nee, ich renne da jetzt nicht, ich versuche jetzt nicht den zu reviven, weil dann habe ich eine schlechtere KD und dann sieht das blöd aus, wenn die Freundin zuguckt. Also keine Ahnung. und deshalb habe ich gerade überlegt, ja, vielleicht wäre es ganz geil, tatsächlich auch mal in einem Battlefield auf eine KD und sowas zu verzichten. Aber das hat in der Battlefield-Community, es gab ja am Anfang von 2042 gar keine keinen Score.
Ja.
Das war ja eine Katastrophe. Also das kannst du einfach nicht mehr machen. Und natürlich, wenn du sagst, okay, KD ist kein nachvollziehbarer Wert mehr, dann wird das mit dem, ach komm, ich brauch's mich nicht holen, ich respawn gerade. Das hört dann natürlich gar nicht mehr auf. Das haben wir ja damals schon bei die Redaktion, haben wir extra schon so eine Szene gehabt, wo der Heli ins Wasser fällt und alle sind direkt in dem Schiff, ah nee, komm, ich sterb lieber, als da jetzt hochzuklettern.
Du hattest jetzt eben schon BattleBit erwähnt, wir haben vorhin noch über Delta Force gesprochen. Gibt es denn momentan noch ein Alleinstellungsmerkmal, was die Battlefield-Serie hat, was die Konkurrenz noch nicht kopiert hat? Weil als diese Serie mal angefangen hat, war das halt die einzige, in der eben dieses kombinierte, man ist zu Fuß, man ist im Panzer, man ist im Flugzeug, man kann sogar mit dem Schiff fahren. Also das ist ja kein Alleinstellungsmerkmal. Aber gibt es denn noch irgendwas, was Battlefield einzigartig hat, was die Konkurrenz noch nicht gut kopiert hat?
Also ich finde tatsächlich, dass dieses Soldat-Panzer-Flugzeug-Gameplay bei Battlefield immer noch am besten funktioniert. Auch bei 2042. Ja. Ich habe das jetzt vor ein paar Tagen nochmal angeschmissen, hatte ich ja vorhin gesagt, auch im Vergleich zu Delta Force. Und Delta Force hat das halt kopiert, aber die haben gefühlt so viele Sachen kopiert, ohne das zu hinterfragen. Während bei Battlefield 2042, da haben sie immer noch, Also die haben zwar Fehlentscheidungen getroffen, aber sie haben diese bewusst getroffen. Sie haben sich aktiv dafür entschieden, wir machen das jetzt so und so. Und da ist...
Boah, das ist extra scheiße.
Nein, so meine ich das nicht. Sondern es ist halt, du kannst irgendwo trotzdem noch die Intention dahinter sehen. Und es ist in keinem Spiel so gepolished wie in immer noch in der Battlefield-Reihe. Auch wenn es in 2042 nicht mehr so schön war. Aber nirgendwo spielt sich eben diese Kombination, finde ich, aus Soldat, Panzer, Flugzeug so wie aus einem Guss, wie bei Battlefield. Mhm.
Wobei sie bei 2042 gerade anfangs ja wirklich ganz viel Core-Gameplay-Elemente vergessen hatten, wie dass du, wenn du in einem Hubschrauber sitzt und einer schießt raus und macht Kills, dass du als Pilot dafür auch Punkte bekommst. Also das, finde ich, ist so, das hat bis dahin bei Battlefield immer am besten funktioniert, dass die Leute wirklich ineinander greifen in ihren Funktionen und es immer auch für dich einen Punkt, eine Punktebelohnung gab, etwas zu spielen, was für dich jetzt nicht mega Action war, aber für wen anders und insgesamt das Team vorangebracht hat. Und es kam dazu nämlich auch gerade die Frage im Chat, wo ist sie? Aber muss es denn immer Punkte für alles geben? Wir haben ja früher auch Fußball mit Kumpels gespielt, da gab es auch keine Punkte für alles. Der Gamer ist halt anders. Das ist ja nicht dein Kumpel auf dem Bolzplatz. Und man hat eben bei 2042 sehr gemerkt, am Anfang, als es noch keine Punkte für Interaktion gab, dass die Leute es einfach nicht gemacht haben. Also dann ist eben keiner mit dem Heli geflogen und hat gesagt, geil, ich flieg mal ein paar Leute rum und lass die schießen und setz die ab und dann spawnen die wieder. Früher war das ja, hat das ja schon Spaß gemacht, einfach nur mit dem Black Hawk rumzugurken, Leute aufzuheben und woanders abzusetzen, als Spawnpunkt zu dienen und dann halt hier den Wenger-Bust zu machen und alle schießen auf der Seite raus, weil du für alles Punkte bekommen hast. Und in 2042 hat das zumindest anfangs keiner gemacht. Die Leute sind in die Flugzeuge rein, sind zu Flaggenpunkt Foxtrot geflogen, ausgestiegen. Raumschiff oder beziehungsweise Flugzeug kaputt. Ja, mir doch egal. Ich kriege ja eh keine Punkte, wenn ich was damit mache. Und ich fürchte, der Gamer funktioniert nicht wie der Kumpel auf dem Bolzplatz.
Also, dass man ihn immer mit Punkten irgendwie...
Muss man leider machen, ne?
Ja.
Oder du schaffst eben eine Umgebung, wo das Objective so wichtig ist, vielleicht am Ende dann doch so viele Punkte bringt. Die Diskussion gibt es bei Hunt Showdown auch immer, muss dieses Bounty, was um das man spielt, muss das nicht viel mehr Geld und XP bringen, dass die Leute wirklich noch mehr fokussiert drauf spielen. Aber wenn du, ja, wie gesagt, oder du schaffst es so, irgendwie das herzustellen, dass alle Bock drauf haben, für das Team auch zu gewinnen. Aber das sehe ich eben bei Battlefield auch mit verschiedenen Klassen und vielen Spielern sehe ich halt nicht. Das kannst du als Trio machen, aber nicht mit 64 oder 32 Leuten, glaube ich.
Wir hatten im Chat jetzt eben noch eine Meldung zum Thema Alleinstellungsmerkmal und was eben diese Schlachtfeldatmosphäre ausmacht, nämlich von Kanonismus, der Soundtrack. Machen andere Spiele den Soundtrack besser als Battlefield oder ist das nochmal eine Stärke?
Also wäre für mich jetzt kein Alleinstellungsmerkmal. Der Soundtrack für Battlefield ist in Ordnung, aber ob ich jetzt den Standard-Soundtrack höre oder eben gerade bei Battlefield 1 und dann im Hintergrund mir einfach Sabaton auf volle Lautstärke drehe, das, also da habe ich, um ehrlich zu sein, lieber Sabaton angehabt.
Ja.
Also gut, was natürlich einen immer anspringt, ist das Battlefield-Theme. Aber ja, da gab es ja auch mal die Phase, ich glaube, es war dann Battlefield 4 oder von, nee, was 4?
Nee,
wo das war so komisches Kratzen
geblieben. Ich dachte, nee, das war schon 42, oder?
Wo das war schon, also 2042 hatte als Musik einen Nadeldrucker im Nebenzimmer. Also das war ja so scheiße. Ich habe, glaube ich, sogar extra mal ein Video darüber gemacht, nur wie scheiße diese Musik ist. Das war ja unvorstellbar. Aber das Lustige war, dass ich dann auch nochmal überlegt habe, wie haben wir denn das damals auch bei der GameStar mit der Evolution der Spiele gehabt? Und hat Petra auch irgendwann gesagt, ja, schon bei Battlefield 4 oder nee, Battlefield 3 so, hat so verglichen, wie hat sich das Thema weiterentwickelt. Mhm. Ich glaube, am geilsten war es bei 1943 auf der Konsole dann. Das hatte ich auch ganz lange als Klingelton tatsächlich. Und da meinte sie damals schon, wenn es so weitergeht, dann haben wir irgendwann nur noch so Gekratze und Gebrumme. Und 2042 war es dann.
Ein Orakel. Sie hat schon geahnt.
Ja.
Wir haben ja eingangs gesprochen über die Operator und dass man wieder hingegangen ist zum Klassensystem und die Customization. Das hat ja dann ganz oft monetäre Beweggründe, warum man das macht. Also meine Frage ist, schließen sich klassisches Battlefield-Gameplay und moderne Monetarisierungsstrategien, wie es eben ist mit, ich kann irgendwelche Microtransactions kaufen, ich habe einen Battle Pass und so Zeug, schließt sich das gegenseitig aus oder können diese Dinge koexistieren?
Schwierig. Also es ist natürlich nicht so einfach zu sagen, okay, hier gibt's jetzt Skins, die halt irgendwie kunterbunt sind und neue Waffen. Ist halt auch schwierig, das über ein Battle Pass System zu haben. Ich würde mir wünschen, dass sie zurückgehen, wie sie es in Battlefield 3 und 4 gemacht haben, wo es dann ab und an ein neues Paket gab, quasi, was du kaufen konntest, mit neuen Maps und so weiter, neuen Fahrzeugen drin, neuen Waffen. Ob sie das machen, wage ich stark zu bezweifeln.
Mhm. Aber ja, ich glaube, das ist wirklich ein Hauptproblem der Marke und ein Hauptgrund für die Operators gewesen und auch für das Szenario. Ich sage, okay, wir machen irgendwie nahe Zukunft oder so, so ein komisches Endzeit-Ding, da ist dann alles erlaubt. Da kannst du dann auch als Nicki Minaj rumlaufen mit einem rosa Einhorn-Schießgewehr. Damit hat ja Hand auch zu kämpfen, weil du natürlich in so einer Umgebung dich eigentlich schwer tust, so Mikrotransactions zu machen, weil die Leute halt auch nicht irgendwelche bunten Gedönse da haben wollen. Also es war eine Riesenaufregung, als jetzt neulich der Scream Hunter quasi kam und jetzt aktuell ist die Aufregung, ja, so aufgeregt haben sie sich da letztlich doch nicht, weil Post Malone einen Skin im Spiel hat. Aber das kriegt Crytek sehr gut hin, das alles immer noch in dieses Szenario einzubauen, das mit wenigen Ausnahmen, das alles irgendwie immer noch organisch wirkt. Wenn du sagst, wir machen ein Battlefield 3 oder Battlefield 4 und das ist ein gritty Shooter aus der nahen Zukunft oder Gegenwart, da hast du halt nicht so viele optische Varianz. Gerade wenn, wie ich vorhin sagte, Armee gegen Armee antritt, dann hast du vielleicht mal, geht vielleicht einmal rein, der die Mütze irgendwie anders sitzen hat. Oder mehr Abzeichen hat als andere.
Aber wenn da einer bezahlen? Ankommt
mit Turnschuhen und einer Bomberjacke, da wird der Spieß dir was erzählen, wie du draußen rumläufst. Und dann geht das halt nicht. Ne? Also, schwierig. Aber die Lösung ist, du machst ein Spiel, was so geil ist, dass die Leute es einfach immer kaufen und du kein Monetarisierungssystem hast, dass du sagst, ja, wir machen so ein Game as a Service und das muss jetzt 5 Jahre lang laufen und wir müssen ab dem 6. Monat ständig drin Sachen verkaufen. Mhm. Denn Hand hat auch erst nach 3 oder 4 Jahren damit angefangen, so DLCs da einzubauen, die man kaufen konnte. Ja. Vorher haben die Leute das Spiel einfach gespielt, was geil war.
Ich finde, das macht Helder was aktuell mit am besten, dieses Games as a Service Ding und Live Service. Weil, also klar ist es wieder was anderes, es ist ein Koop-Shooter, aber es gibt eben alle neuen Skins und alle neuen Rüstungen, die es da gibt, die sehen halt trotzdem aus, als könnten sie halt da von den Leuten getragen werden. Das sind halt Modifizierungen der Standardausrüstungen. Dann gibt es einen, der ist eher auf Snipen spezialisiert. Die Rüstung gibt andere Boni und der hat eine ein bisschen leichtere Rüstung, ist auch schmaler, hat irgendwie ein paar grüne Flecken drauf, keine Ahnung. Und auch die Skins, die sie für die Fahrzeuge im Spiel, für die Max und selbst für das Flugzeug, was er dann rausbringt, die sind nicht zu bunt. Die sind aus einem Guss. Mhm. Dann gibt es mal einen, also ich glaube, das Standardding ist einfach so ein, für dieses Flugzeug ist einfach schwarz. Dann gibt es mal was, was so ein Dschungel-Armee-Muster hat. Dann gibt es jetzt für die Illuminates, für die neue Fraktion, habe ich glaube ich gesehen, gibt es auch was in so Grautönen. Also es sind andere Skins, aber die sehen halt aus, als würden sie in diese Welt gehören. Mhm. Und diese, sie haben ja diese Mini-Battle-Passes quasi, diese War-Bonds, wo es immer alle, ich glaube jetzt aktuell schrauben sie es ein bisschen runter, die Taktung, aber so alle 2 bis 3 Monate gibt es da jetzt ein neues War-Bond, wo du dir auf, wo du Punkte verdienen kannst, also du musst ihn kaufen, um ihn freizuschalten, aber die Progression innerhalb dieses War-Bonds ist kostenlos. Und du kannst dir dann durch die Punkte, die du im Spiel sowieso verdienst,
auch
kannst
die du War-Bonds dann kaufen.
Da kannst du dir die Belohnungen innerhalb der
Währung kaufen.
Du kannst auch die Echtgeldwährung im Spiel finden. Das dauert ein bisschen, aber wenn du es fleißig spielst, dann brauchst du auch nicht so viel länger zwischen den einzelnen Seasons quasi.
Ja.
Und da finde ich es auch sehr schön gemacht, dass du quasi eine Seite hast, wo du dir raussuchen kannst, okay, ich möchte jetzt zuerst diese Waffe, dann den Helm und sobald du genug Punkte auf dieser Seite ausgegeben hast, wird die nächste freigeschaltet.
Ja.
Also Helder, was macht das sehr, sehr, sehr gut. Und hat eben auch diese, das wäre vielleicht ein Ding, was Battlefield machen könnte. Es hat ja diesen galaktischen Krieg, wo es eben heißt, okay, an der Front wird jetzt gerade der Bereich eingenommen und an der Front wird der Bereich eingenommen. Wie cool wäre das denn, wenn man halt 2 dedizierte Fraktionen hat oder 3 oder 4, weiß ich nicht. und dann durch Multiplayer-Schlachten festgelegt wird, wie weit diese Fraktionen jetzt in andere Bereiche vorrücken oder sowas. Ist vielleicht
schwierig in einem PvP. Ich glaube, es ist schwierig, schwieriger, weil es halt PvP ist.
Ja.
Da muss man sich ja dann entscheiden, für wen man da
arbeitet. Aber wie cool wäre das, wenn es funktionieren würde?
Ja. Das ist ja nicht unser Job. Wir müssen darüber meckern.
So, wir können ja uns ausdenken, was wir wollen.
Ja, Helldivers hat eben auch den großen Vorteil dieses Szenarios eben, dass du natürlich in so einem Zukunftsding können die Leute mit in einem gewissen Rahmen so bunt und flippig rumlaufen, wie du eben, was du, je nachdem, was du für Regeln aufstellst, was in diesem Universum okay ist.
Ja.
Und wenn du sagst, ne, das ist ein Krieg der Gegenwart, da wissen wir als Spieler einfach schon, was da optisch reinpasst und was nicht. Und da machst es dir halt automatisch schwer. Und deshalb eben 2042 nach wie vor meine Überzeugung, diese DDR, wir machen es weit genug weg, damit wir möglichst viele Sachen da reinbauen können. Ich glaube, in der Vergangenheit haben sie aber das trotzdem ganz cool gemacht. War das noch Battlefield 2? Ich glaube. Da gab es ja dann auch immer wieder DLCs, wo dann zum Beispiel zusätzlich Armeen reinkamen. Und das könnte ich mir halt vorstellen. Da sagst du, okay, wir machen das Bundeswehr-DLC.
Das ist ein guter Punkt, weil da gab es gerade im Chat schon auch eine Nachricht dazu, weil Paul hatte ja sowas Ähnliches schon vorhin vorgeschlagen, hier von ASD Ryan, der sagt nämlich, Battlefield 3 oder 4 DLCs splitten dann die Community auf, weil da muss man ja das DLC kaufen, um dann diese Fraktionen oder Maps oder was spielen zu können.
Ist auch richtig, war auch damals ein großer Kritikpunkt, soweit ich mich erinnere. Da müsste es halt irgendwie eine Möglichkeit geben, dass du vielleicht, wenn du Matchmaking machst und einer in deinem Squad hat das, dass du halt mit dem mitzocken kannst.
Mhm. Ja.
So, und dass du dann halt sagst, okay, du kaufst den DLC, ich kauf den nächsten und dann ist halt der Partyleader, an dem orientiert sich das dann.
Ja.
Das wäre vielleicht noch eine Idee.
Wäre eine Idee.
Ich hätte noch eine. Aber du hättest dann damit, um den Gedanken noch zu Ende zu bringen, dann eben auch die Möglichkeit zu sagen, okay, wir bringen optische Variationen rein und Zeug, was die Leute kaufen können, aber du bleibst immer noch glaubwürdig in dem Szenario und sagst ja, okay, ist das Bundeswehr-DLC, das ist das Fremdenlegions-DLC, das sind irgendwelche Special Forces von irgendwo und da ist es auch immer noch, fühlt es sich immer noch richtig an, wenn man sagt, okay, wir spielen jetzt hier die USA gegen Russland und auf der USA-Seite laufen halt auch Bundeswehroffiziere oder so Soldaten mit Flecktarn und so rum. Und dann weißt du immer noch auf den ersten Blick, okay, die gehören zu dem Pakt und die gehören zu dem Pakt und EA kann immer noch Geld verdienen und du bist trotzdem irgendwie dem Szenario noch treu.
Wir wissen ja jetzt nichts Handfestes, wie das nächste Battlefield so in Sachen Umfang werden wird, was da alles drinsteckt. Man kann sich das so ein bisschen zusammenpuzzeln aus dem, was in den Finanzberichten drin stand und so. Und was sich ja jetzt abzeichnet, ist, dass man schon versucht, wieder so eine große Sammelkiste daraus zu machen. Also, dass man irgendwie eine Singleplayer-Kampagne hat und einen Multiplayer und dann vielleicht noch irgendwie ein Battle Royale oder so. Also 4 Studios, die da gleichzeitig reinbuttern in dieses große Ding. Braucht es das? Muss Battlefield dieser Gemischtwarenladen, sag ich mal, sein? Oder würden die auch damit durchkommen, das einzeln zu machen? Oder auch nur eins davon?
Also bei mir brauchen sie gar keine Kampagne. Also ich weiß nicht, wann ich die letzte Kampagne von irgendeinem Shooter gespielt habe. Stalker zum Beispiel habe ich jetzt auch abgebrochen. Ich finde das einfach langweilig. Ich möchte immer nur gegen andere Leute spielen, weil es halt viel, viel spannender ist. Und deshalb hätte ich ihm gesagt, ey, wenn ihr euch die Kohle sparen könnt für eine Kampagne und dafür aber der Multiplayer-Teil geil wird, dann macht das doch bitte. Wobei ich sagen muss, also Battlefield 5 war der Firestorm-Modus war der erste Battle Royale, den ich gespielt habe. Und vielleicht lag es daran, aber ich fand das ganz cool. Mhm. Ich fand, das fühlte sich auch wiederum glaubhaft und organisch an, dass da so eine Feuerwand außenrum auf dich zukommt und nicht nur irgendwie so eine Zone, die dich halt irgendwie umbringt, aber du weißt nicht warum. Ja, ich hab mir dann sagen lassen, ja, das Loot-System ist in anderen Battle Royales viel besser. Es war mir relativ egal. Ich fand es schon ganz geil. Das heißt, wenn auch jetzt da beim nächsten Battlefield wieder ein Battle Royale im Raum steht, ich bin ja jetzt so ein Extraction-Mensch. Das wird mir bestimmt Spaß machen. Aber auf die Kampagne kann ich wirklich verzichten.
Mhm. Kampagne geht's mir ähnlich, da gibt's einfach so viele Singleplayer-Shooter. Also ich mag Singleplayer-Shooter tatsächlich, wenn sie halt fordernd sind. Wenn das halt so eine Ballerbude ist, ja mein Gott, aber halt ein Spiel, was mich halt wirklich fordert und auch meine Skills fordert, sowas wie Doom Eternal, Ultra Kill, da habe ich richtig Spaß mit, aber das ist eben was ganz anderes als ein Battlefield. Ein Battle Royale, das ist jetzt nicht so mein Genre, aber da ist es mir auch schon weil da sowieso jeder für sich ist, das wäre ein Punkt, wo ich sagen kann, ja, hier könnt ihr rausmonetarisieren, was ihr wollt. Also hier in dem Battle Royale-Modus ist es mir relativ egal, ob der jetzt auf einmal in die Giminage mit einer pinken Schrotflinte rumrennt. Weil es da eben nicht dieses, also so ein Battle Royale-Modus ist ja sowieso komplett unrealistisch eigentlich. Während so eine Armee gegen Armee, das hat ja einen Realismus-Aspekt. Von daher bricht das auch nicht meine Immersion in einem bunten Battle Royale. Gut, bei einem Handschaudern, was jetzt eine sehr, sehr spezielles Genre und ein ganz bestimmtes Setting hat, da würde mich Nicki Minaj stören. Aber so in einem Battlefield Battle Royale, das wäre ich mit okay. Mhm. Ist halt dann halt die Frage, spielen den Modus dann genug Leute, damit sich die Monetarisierung lohnt?
Ja, das und splittet man damit nicht die Fanbase eben zu sehr auf? Also dass dann vielleicht der eigentliche Multiplayer darunter leidet, weil nicht genug Leute dann das spielen, weil die dann mit Extraction beschäftigt sind. Man weiß es.
Wobei ich gehofft hätte, dass das Battlefield ja immer noch eine so breite Community hat, die ja auch nur darauf wartet, dass mal wieder ein geiles kommt, dass man da genug Leute zusammenkriegt, um zumindest mal zwei Multiplayer-Modi schön zu füllen. Denn damit hat ja Hunt immer zu kämpfen gehabt, dass die Spielerzahl ja relativ niedrig ist. Ich glaube jetzt im Moment so 20.000 gleichzeitig. Und wenn du da sagst, okay, wir machen jetzt hier drei verschiedene Modi, dann splittest du die 20.000 nochmal auf, dann wartest du ewig, bis du ein balanciertes Match gefunden hast. Ich würde erwarten, dass die Battlefield-Community ziemlich ausgehungert ist und zumindest zu Beginn sich da sehr drauf stürzen wird, was auch immer EA da macht.
Ja, total.
Also mein liebster Part von Battlefield 2042, um mal quasi eine Lanze zu brechen für dieses Gemischtwaren-Konzept, war Battlefield Portal. Also diese die Rückkehr der alten Maps und dieses Remaster. Findet ihr, sollte das weiter befeuert werden? Sollen die das beibehalten oder ist das eigentlich vergebliche Liebesmüh?
Also wenn sie es machen, dann diesmal bitte ordentlich. Mit dedizierten Servern, dass du halt wirklich sagen kannst, ich glaube, ich habe Battlefield Portal leider nie so viel gespielt, weil ich das Angebot generell cool fand, aber ich fand es ein bisschen hakelig zu navigieren und schwierig da durchzusteigen. Die Idee ist ja, dass jeder sagen kann, mein perfektes Battlefield sieht so aus dem Baustein. Mhm. Und wenn das ist, was ja auch in einem der Trailer hier zu sehen ist, irgendwie Battlefield 4 Soldaten mit Defis gegen Battlefield 1 Soldaten mit einem Messer. Wenn das dein bestes Battlefield ist, go, hier, kannst du relativ easy machen. Das Problem war, glaube ich, immer, dass die Server halt nicht dauernd verfügbar waren. Also eine dedizierte Serverliste und so weiter hat da gefehlt. Mhm. Ist natürlich auch schwierig, wenn wirklich jeder einzelne Battlefield-Spieler einen eigenen Server aufmacht, wird das natürlich zu einer ganz schönen Last.
Ja.
Aber irgendeine Möglichkeit wird sich da ja finden lassen. Und theoretisch finde ich das halt eigentlich ziemlich ansprechend, so eine, ja, in Anführungsstrichen Plattform zu haben für ganz viele verschiedene Aspekte der Battlefield-Erfahrung.
Hast du viel Portal gespielt?
Ich hatte Nee, es geht. Also so zwei, drei Modi fand ich ganz witzig. Aber ich hatte eigentlich erwartet, dass Portal das neue Standard-Game-as-a-Service-Battlefield wird. Mhm. Dass also einmal im Jahr da irgendwie neue Maps und neues Gedöns rauskommt und es vielleicht gar kein Battlefield 7 mehr gibt, sondern dann halt immer Aktualisierungen von Portal. Vielleicht war das auch der Urgedanke und es hat aber einfach nicht funktioniert. Aber das so als Baukastensystem fand ich eigentlich ganz clever. Also zumindest so marktwirtschaftlich.
Sie hatten es, also gerade wurde es im Chat auch angesprochen, dass halt das Problem bei Portal war, dass es viele zum XP-Grind ausgenutzt haben.
Ja.
Und dann haben sie halt gesagt, okay, dann nehmen wir die Erfahrungspunkte raus aus diesem Modus.
Ja.
Und da wäre es vielleicht schlauer, in Zukunft zwei getrennte XP-Modi zu haben oder sowas. Also, dass du einmal, wenn du bei Portal zockst, dann verdienst du dir halt Erfahrungspunkte bei Portal und kannst bei Portal neue Waffen und Aufsätze freischalten. Und dann gibt es den Hauptmodus, wo du, also dass sie halt, ja, separiert voneinander sind.
Ja.
Separiert ist das richtige
Wort. Ja, da waren halt so viele Sachen in 2042, wo man sich gedacht hat, habt ihr das nie ausprobiert? Habt ihr das nie geplaytestet? Mhm. Und dafür war ja ursprünglich auch mal das Game Changer Programm da. Da haben wir dann halt wirklich zwei Tage lang mit 20, 30 Hardcore-Battlefield-Fans halt neue Spiele gespielt, neue Maps ausprobiert. Und da merkst du sehr schnell, ob du mit so einem Hovercraft ein Haus hochfahren kannst oder was unbalanciert ist und wie man. Und so sind halt Spieler, die finden immer den Weg, wie mache ich am schnellsten, am meisten Punkte und welche Waffe und welche Kombination ist am krassesten. Und das hatte ich eben ganz dolle das Gefühl bei 2042, dass das nie jemand mit mehr als 5 Leuten gleichzeitig gespielt hat.
Also Battlefield Portal wäre ja ein Weg gewesen, dieses Spiel konstant am Leben zu halten, dass man da halt immer neue Inhalte reinbringt, aber das ist ja so ein leidiges Thema, dass der Nachschub bei den Battlefield-Spielen immer so ein bisschen versandet. Denkt ihr denn, EA sollte daran festhalten, an diesem Gedanken, dass man Battlefield als so ein Game as a Service versteht? Oder sollen sie einfach sagen, das ist halt einfach nicht so. Es gibt jetzt halt diese Art von Maps. Viel Spaß und wir sehen uns dann zum nächsten Teil. Also das wieder klassischer als ein abgeschlossenes Spiel zu begreifen.
Ich fände es eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn sie sagen würden, wir machen jetzt ein Grundspiel als Basis und das kriege ich jetzt über die nächsten Monate, Jahre, weiß ich nicht, immer weiter Support. Ich fände das eigentlich gar nicht verkehrt und es ist auch in Ordnung, wenn ich dann für diesen Support immer weiter bezahle. Das ist ja die Standard Verkaufe auch bei dem Rainbow Six Siege, was jetzt seit 10 Jahren läuft und es spielen immer noch Leute, weil da eben regelmäßig neuer Content kommt. Gut, da in dem Fall eben durch neue Operator. Aber das ist ja auch ein Hero-Shooter in dem Sinne. Aber eben mit neuen Maps, neuen Fahrzeugen, vielleicht mal neuer Spielmodus. Die Gefahr ist natürlich jedes Mal, dass die Spielerzahlen sinken. Generell von einem Spiel nach Release ist das ja ganz normal. Aber dass es sich dann nicht mehr rentiert. Und das wäre halt die große Gefahr. Meinetwegen, also wie sie es machen, ob sie jetzt halt sagen, okay, wir supporten dieses eine Battlefield, das wir jetzt rausbringen, bis zum Get-No, oder wir bringen jetzt alle 3 Jahre ein neues Battlefield, ist mir relativ egal, welches, Hauptsache durchgezogen und halt nicht so halbgar.
Ich hätte immer den Eindruck, ich glaube, die Entscheidung, Entschuldigung, wir laggen immer so ein bisschen, deshalb muss ich euch immer reinlatschen. Ich glaube, die Entscheidung, ob man so ein Battlefield als Game as a Service baut oder als ein wir verkaufen alle 3 Jahre neues, bis dahin viel Spaß damit, wird nie auf der Ebene der Spielentwickler gemacht, sondern immer einen Stockwerk drüber. Und ich glaube, du wirst es heute nicht mehr hinbekommen, dass so eine Publisher-Entwicklerspitze sagt, ja, mach doch mal ein Spiel und das lädt nur davon, dass wir es gut verkaufen und dann nehmen wir damit so viel ein, dass wir daraus alle bezahlen können und das nächste Spiel machen können. Also das wirst du wahrscheinlich so nicht mehr marktwirtschaftlich von den Entscheidern durchgedrückt bekommen.
Ich bin dann nur immer so überrascht davon, dass sie das nie auf die Kette kriegen. Also sie kommen ja immer mit dieser Ambition an. Das kriegt jetzt kontinuierlich Support und neue Maps. Ja. Und wir remaken die alten Maps und natürlich kriegt ihr euer Wake Island wieder oder was weiß ich. Und dann verzetteln sie sich komplett, weil halt so viel Zeug auch kaputt ist. Dann muss das Spiel erstmal wieder gesund gepflegt werden. Ja. Und dann ist aber inzwischen die Community so weit schon zu was anderem abgewandert, dass sich gar nicht mehr rentiert, da groß rein zu investieren. Das ist halt immer so. Habt ihr keine Ahnung, wie das Plan?
Das wäre tatsächlich auch ein ganz großer Wunsch, dass das nächste Battlefield rauskommt und läuft. Ja, weil das war also
aber auf.
Als ob, ne? Aber das war ja wirklich bei den letzten Malen, wirklich jedes Mal, jedes Battlefield hatte echt Probleme beim Start. Jetzt haben sie es nicht auf den Game Awards gezeigt. Ich nehme das, also ich möchte das jetzt als positives Zeichen nehmen und sagen, die sind jetzt noch nicht ready, das so zu zeigen und jetzt schon Versprechungen zu machen. Und die halten damit zurück, bis sie sagen können, damit gehen wir gerne an die Öffentlichkeit. Das ist ein gutes Produkt. Ob das dann passiert, aber das ist mein Wunschdenken.
Also, ich habe das Gefühl, dass EA schon auch gemerkt hat, wie schlecht es um das Vertrauen der Community auch in das nächste oder überhaupt in die Marke Battlefield steht. Und dass die jetzt mit dem nächsten Teil versuchen werden, da schon auch wieder alle einzufangen. Gerade nachdem diese Ansage, Battlefield 2042 wird ein Liebesbrief an die Community, nachdem das so nach hinten losgegangen ist, müssen sie es jetzt wirklich ernst meinen. Und da weiß ich auch schon gar nicht mehr, wie man das dann vermitteln will. Denn wenn sie es nochmal sagen, diesmal aber wirklich, werden die Leute noch mehr lachen. Ja. Also deshalb glaube ich, müssen sie alleine, wenn sie die Marke halten wollen, müssen sie jetzt wirklich zeigen, dass man ihnen vertrauen kann. Und ich hoffe, dass das ist ihnen auch mal wieder was wert. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie dafür das Gamechanger-Programm wieder starten, aber wäre eine gute Idee.
Ja, ihr macht halt mal. Ich meine, ehrlich, wie viel Aufwand kann das sein?
Also, naja, um ehrlich zu sein,
ich kann das schon verstehen, warum sie das auch wieder eingestellt haben. Denn natürlich, wenn du irgendwie aus der ganzen Welt 30, 40 Leute einlädst, mal nach L.A. und mal nach Stockholm, das kostet ein Schweinegeld. Dann fragst du dich auch, okay, wie viel... Können wir nicht einfach eine Fokusgruppe nehmen, irgendwelche anderen Gamer, die nicht so viel Geld kosten? Denn ich gehe auch davon aus, an irgendeinem bestimmten Punkt hat sicherlich der eine oder andere millionengroße YouTuber-Streamer gesagt hat, dann da müsste mir jetzt aber auch was zahlen. Also man merkte es dann teilweise auch bei den Videos, die im Rahmen des Gamechanger-Programms entstanden sind, dass mal irgendwie der eine oder andere, ohne Namen zu nennen, hatte mal dann doch mehr Material und war dann doch 2-3 Tage früher draußen als die anderen, hatte doch noch andere Einblendungen im Video als die anderen. Und man dachte, okay, wenn da jetzt noch Geld on top geflossen ist, dann hat die das auch richtig bluten lassen. Mhm. Aber es gibt ja auch kleinere YouTuber und Streamer, die Bock auf Battlefield haben.
Hast du gehört, ja?
Genau.
Ja, haben wir sagen lassen.
Jetzt haben wir, das ging ganz schön schnell rum, wir haben fast eine Stunde geredet. Krass. Vielen Dank an euch beide dafür.